In enger Verbundenheit zur Familie Dalmau blieb Rosaire in den Tagen nach dem Infarkt bei ihrem Professor. Sie ging nicht zum Unterricht, arbeitete aber weiter in der Bäckerei und übernahm, abwechselnd mit Carmel, die Pflege des Kranken. War gerade nichts zu tun, spielte sie Klavierkonzerte für ihn, flutete das Haus mit Musik und beruhigte den Sterbenden damit. Sie saß dabei, als Marcel Louis seinem ältesten Sohn seine letzten Bitten mit auf den Weg gab. »Wenn ich nicht mehr bin, dann hast du die Verantwortung für deine Mutter und für Rosaire, Victor, weil Guillaume in diesem Krieg sterben wird. Der Kampf ist verloren, mein Sohn«, sagte er, unterbrochen von langen Pausen, in denen er um Atem rang. »Das darfst du nicht sagen, Vater.« »Mir ist das seit März klar, seit den Bomben auf Barcelona. Das waren Flugzeuge aus Italien und Deutschland. Das Recht ist auf unserer Seite, aber wir verlieren trotzdem. Wir sind allein, Victor.« »Alles kann sich ändern, wenn England, Frankreich und die USA eingreifen.« »Vergiss die USA. Die helfen uns nicht.« »Angeblich hat Eleanor Roosevelt ihren Mann beschworen, es zu tun, aber der Präsident hat die öffentliche Meinung gegen sich.« »Die kann so eindeutig nicht sein, Vater. Du weißt doch, wie viele sich dem Lincoln-Bataillon angeschlossen haben und bereit sind, mit uns zu sterben.« »Das sind Idealisten, Victor. Und von denen gibt es sehr wenige auf der Welt. Viele von den Bomben, die im März hier gefallen sind, stammen aus den USA.« »Aber Hitler und Mussolini machen sich mit ihrem Faschismus in ganz Europa breit, wenn wir sie hier nicht stoppen. Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren. Sonst wird dem Volk alles genommen, was es sich erkämpft hat. Wir fallen ins Mittelalter zurück, in den Feudalismus.« »Niemand hilft uns. Denk an meine Worte, Victor. Selbst die Sowjetunion hat uns im Stich gelassen. Stalin interessiert sich nicht mehr für Spanien. Wenn die Republik fällt, wird die Unterdrückung bestialisch. Franco hat sein Großreinemachen angekündigt. Das heißt Terror, Hass, die blutigste Vergeltung. Er verhandelt und verzeiht nicht. Seine Truppen begehen Gräueltaten, die sind unbeschreiblich.« »Unsere auch«, sagte Victor, der vieles gesehen hatte. »Wie kannst du das vergleichen? In Katalonien wird es ein Blutbad geben. Ich muss das nicht mehr erleben. Aber ich möchte beruhigt sterben. Du musst mir versprechen, dass du deine Mutter und Rosaire über die Grenze bringst. Die Faschisten werden Carme bestrafen, weil sie Soldaten alphabetisiert. Die erschießen Menschen schon für weniger. Dich bringen sie um, weil du in einem Militärhospital arbeitest. Und Rosaire ist eine junge Frau. Du weißt doch, was sie denen antun. Sie geben sie den Söldnern. Ich habe alles vorbereitet. Ihr geht nach Frankreich, bis die Lage sich beruhigt hat und ihr wieder zurück könnt. In meinem Schreibtisch findest du eine Karte und etwas Erspartes. Versprich mir, dass du das tust.«
»Ich verspreche es dir, Vater«, sagte Victor, ohne es wirklich zu meinen.
»Versteh doch, das ist keine Feigheit. Es geht ums Überleben.«
Am Tag darauf trugen sie Professor Marcel Louis Dalmau zu Grabe. Die Familie hätte es gern in aller Stille getan, weil die Zeiten nicht dafür gemacht waren, die eigene Trauer auszustellen. Aber es sprach sich herum, und auf dem Friedhof von Montjuïc versammelten sich seine Freunde aus dem Rocinante, Kollegen von der Universität und auch ein paar seiner schon betagteren ehemaligen Studenten, denn die Jüngeren waren an der Front oder unter der Erde. Trotz der Junihitze ganz in Schwarz, vom Schleier bis zu den Strümpfen, folgte Carme Dalmau, auf Victor und Rosaire gestützt, dem Sarg, in dem der Mann ihres Lebens ruhte. Es gab weder Gebete, noch Reden, noch Tränen. Seine Studenten verabschiedeten ihn mit dem zweiten Satz des Streichquintetts von Schubert, dessen Schwermut zum Anlass passte. Und danach sangen sie eins der Lieder, die der Professor für die Miliz komponiert hatte.